Es ist mir eine große Freude, heute über die chirurgischen Aspekte des Overtreatments sprechen zu dürfen. Ich möchte zu Beginn gleich mal an den Beginn der Medizin zurückgehen, und zwar zum Eid des Hippokrates, den wir alle geschworen haben und der im Prinzip in seiner Kernmessage sagt, dass wir unsere ärztlichen Fähigkeiten zum Nutzen der Patienten einsetzen sollen und vermeiden sollen, dass wir Patienten Schaden zufügen. 2014 wurde der Hippokratische Eid von Eva und Kollegen überarbeitet mit drei Kernaussagen. Das eine ist, dass wir nach wie vor unser Wissen für den Benefit der Patienten, für den Vorteil der Patienten einsetzen sollen, mit allen Mitteln der Kunst. Andererseits aber auch die Doppelfalle, also Twin Track in dem Sinn auf Englisch, zwischen Overtreatment und Nihilismus, therapeutischen Nihilismus vermeiden müssen. Der zweite wichtige Satz aus dieser Publikation ist, dass wir auch unsere Fehlerkultur überdenken sollen. Wir sollen den Mut haben, auch mal zu sagen, dass wir etwas nicht wissen, dass wir Kollegen fragen, dass es einfach da momentan keine Evidenz dazu gibt. Und wir sollen auf keinen Fall vergessen, dass wir keine Fieberkurven therapieren, dass wir keine Laberwerte therapieren, sondern echte Patienten. Und auch Chirurgen müssen manchmal zum Äußersten schreiten und tatsächlich einen Patienten angreifen oder gar eine Anamnese erheben. Patienten sehen, oder wir alle sehen, Gesundheit als höchstes Gut. Patienten wissen oft sehr wenig über ihren eigenen Körper Bescheid. Sie vertrauen uns zu 100% und können oft Auswirkungen von Operationen oder von Therapien schlecht oder gar nicht abschätzen. Damit ist es eigentlich unsere Aufgabe als Ärzte, den Patienten vor vorschnellen Diagnosen, vor unnötigen Therapien zu schützen und damit vor Schaden zu schützen. Ich habe ein paar Definitionen auch mitgebracht, um ein bisschen den Duktus, wie es überhaupt zu Overtreatment kommt, zu erläutern. Das eine ist das Overscreening, das andere ist Overdiagnosing und endet dann eben im Overtreatment. Overscreening leitet sich vom Screening ab. Sie wissen alle, Screening ist im Prinzip die Untersuchung von einem gesunden Patientenkollektiv oder gesunden Menschenkollektiv, das vielleicht ein bisschen eine höhere Risikoneigung hat, an einer gewissen Erkrankung zu erkranken. Es soll das Screening im Prinzip eigentlich nur den Zweck haben, weitere diagnostische Maßnahmen einzuleiten, wenn das nötig ist, beziehungsweise Therapien zu planen oder auch einfach Komplikationen abzufangen. Das Overscreening ist jetzt der zu häufige Screening-Mechanismus, zu häufige Screenen von Patientengruppen, die einfach das dann nicht mehr adäquat ist. Wenn Sie jetzt aber so viel screenen, dann ist natürlich der Schritt zum Overdiagnosing ganz nahe, denn beim Screenen findet man meistens Dinge. Overdiagnosing ist im Prinzip die Detektion von Veränderungen, die unter normalen Umständen keine Symptome machen, beziehungsweise die Patienten auch weder in ihrer Lebensqualität noch in ihrer Lebensdauer beeinträchtigen. Wenn Sie aber jetzt schon so eine Veränderung gefunden haben, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, was das ist, man braucht sich nur überlegen, wie es ist, wenn man selber ist, betroffen ist, ist der Schritt zum Overtreatment eigentlich unvermeidbar. Und das Overtreatment ist im Prinzip das Durchführen von Therapien, wo der klinische Netto-Benefit nicht gegeben ist. Das heißt, der Schaden für den Patienten ist wahrscheinlich größer als der Nutzen. Wie kommt es jetzt dazu? Wieso kann man nicht vorm Overscreening schon schlau sein und sagen, ist unnötig? Im Zentrum des Ganzen steht im Prinzip die Angst. Wir Ärzte sind täglich mit Krankheit, Leid und Tod konfrontiert und haben jetzt per se keine besondere Begabung, damit umzugehen. Wir sind jetzt auch meistens nicht besonders gut geschult, außer vielleicht die Palliativmediziner. Wir haben Sorge, dass wir zu wenig tun, damit Diagnosen übersehen, damit vermeidbare Katastrophen herbeiführen und den Patienten im Endeffekt Schaden zufügen. Außerdem haben wir eine schlechte Fehlerkultur, Chirurgen besonders. Wir haben allgemein eine Blame-and-Shame-Kultur. Es muss immer einer schuld sein, das ist dann meistens der Arzt. Und wir verhindern auch damit, dass wir eigentlich aus Fehlern lernen, die andere schon vor uns gemacht haben. Sie wissen auch, Publikationen, wo kein Unterschied rauskommt, wo rauskommt, dass die Therapien gleich gut sind, werden nicht publiziert. Ja, das heißt, das wird immer wieder untersucht. Wir haben heutzutage sehr viele Tests und auch Bildgebungen, die wahnsinnig sensitiv sind. Wir können sehr viel detektieren und wir detektieren leider auch manchmal Veränderungen ohne Krankheitswert. Damit entsteht natürlich ein gewisser Behandlungsdruck. Es ist genauso, wenn Sie sich denken, Sie haben selber die Diagnose, dass da etwas Unangenehmes ist. Das Problem ist allerdings, wenn Sie jetzt eine neue Screening-Methode oder eine neue Untersuchung erfinden oder in den klinischen Alltag übernehmen und Sie haben einen extremen Anstieg der Erkrankungszahlen in frühen Stadien, Allerdings keine Auswirkungen auf die Erkrankungszahlen in späten Stadien. Dann muss man da irgendwie Alarmglocke läuten, weil das kann sozusagen nicht das Ziel des Screenings sein. Das ideale Setting für ein Screening ist, dass die Senkung der Inzidenz und die Senkung der Mortalität der betreffenden zu screenenden Erkrankung. Nicht ganz so ideal ist es, wenn die Mortalität zwar sinkt, aber die Inzidenz massiv hinaufgeht. Am wenigsten ideal und wirklich nur für Risikogruppen geeignet sind Screening-Methoden, wo die Inzidenz ansteigt und die Mortalität unverändert bleibt bzw. teilweise sogar auch ansteigt. Zur Veranschaulichung habe ich Ihnen ein paar wirklich Meilensteine an Screening-Problematiken oder Erkrankungen mitgebracht. Das eine ist die Optimalvariante, Tumore, die langsam wachsen, aber eine Neigung zur Prognose haben. Typisches Beispiel Zervixkarzinom, Kolonkarzinom. Beim Zervixkarzinom war es so, dass in den 90er Jahren das zweithäufigste Karzinom der Frau war weltweit. In Österreich haben wir seit 1983 ein kontrolliertes Screening-Programm und seit damals, also 10 Jahre danach quasi, ist die Mortalitätsrate um 48% gesunken. Das sind wirklich tolle Ergebnisse, da hat man wirklich was bewegt. Wie Sie vielleicht aber wissen, ist der Pap-Abstrich, der ja dafür verwendet wird, in 10-40% falsch negativ. Wie kann es jetzt sein, dass diese Methode dann doch so einen Erfolg bringt? Es ist im Prinzip durch die Regelmäßigkeit, dadurch, dass die Abstriche wiederholt werden, sie einen Verlauf haben und die Tumore langsam wachsen. Das ist einfach die perfekte Voraussetzung, dass ein Screening in dem Fall gut funktionieren kann. Die zweite gute Variante ist beim Kolonkarzinom. Hier haben wir ein Screening seit 2000 in Österreich und seit damals, also in den letzten 15 Jahren, ist die Mortalität um 16% zurückgegangen. Hier ist der Vorteil, Sie können bereits Adenome bei der Koloskopie abtragen, das heißt, Sie können Krebsvorstufen verhindern und verhindern damit auch die Entartung. Das heißt, Sie haben jetzt im Prinzip Patientenidentifikation in frühem Erkrankungsstadium und können damit sowohl die Inzidenz senken als auch die Mortalität der Erkrankung. Ein bisschen schwieriger ist das Ganze, wenn Sie eine Mischung aus folgenträchtigen und harmlosen Läsionen haben. Das ist einerseits das Mammakarzinom ein gutes Beispiel, anderes ist das Prostatakarzinom. Beim Mammakarzinom gab es in den 90er Jahren, bevor das Screening quasi österreichweit gemacht wurde, ein Lebenszeitrisiko von 2,7% daran zu versterben. Durch das Screening ist jetzt, je nach Subgruppe, das Risiko auf 1,8-2% gesunken. Das ist eigentlich ein toller Erfolg. Allerdings ist in dem Zeitraum, wo dieses Screening gemacht wurde, auch ein wahnsinniger Progress in der Therapie gemacht worden. Es gibt die adjuvanten Therapien, es gibt die Bestrahlung, es gibt die Hormontherapien. Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, ob diese Reduktion der Mortalität zurückzuführen ist rein allein auf das Screening oder auch auf die verbesserte Therapie der bereits an Karzinom erkrankten Patientinnen. Damit kann man das jetzt nicht mehr so gut einschätzen. Es ist natürlich klar, dass eine Früherkennung eine geringere Morbidität und Mortalität bringt. Allerdings ist wieder der Pferdefuß, dass Patientinnen unter 40 Jahren nicht geraten wird zu screenen, weil da eine hohe Rate an falsch positiven Ergebnissen ist, die dann zu unnötigen Operationen führen und dementsprechenden Komplikationen. Beim Prostatakarzinom ist es noch ein bisschen schwieriger. Den PSA-Test kennen Sie alle. Das Problem am PSA-Test ist, Sie haben eine sehr niedrige Schwelle, dass er positiv wird und er wird sehr viel verwendet. Eins und eins zusammengezählt haben Sie viele falsch positive Testergebnisse. Ein positives Testergebnis führt meistens zu einer Biopsie, die allerdings, wenn sie negativ ist, auch keine hundertprozentige Garantie ist, weil man kann ja am Tumor vorbeigestochen haben. Damit geht man meistens auf Nummer sicher, macht eine Radiatio, macht eine Operation, die aber dann doch hin und da einfach nicht nötig gewesen wäre. Momentan gibt es die Empfehlung, eine Magnetresonanz zu machen anstatt der Biopsie. Hat den Nachteil, dass Patienten, die ein positives PSA oder ein erhöhtes PSA haben, sich vielleicht gar nicht biopsieren hätten lassen, jetzt doch ein MR machen, was zu einer wahnsinnigen Kostenexplosion führen würde. Außerdem ist die Verfügbarkeit des MRs nicht dementsprechend gegeben. Und die Frage ist dann auch, wenn ich jetzt eine Biopsie mache, die ist negativ, kann ich am Tumor vorbeigestochen haben. Wenn ich dann das MR mache und das ist nicht ganz so klar, mache ich dann keine Operation? Also es ist wieder sehr schwierig, das dann zu entscheiden und auch die Redundanz des MRs damit in Frage zu stellen. Für das schlechteste Beispiel des Screenings, wo man wirklich nur High-Risk-Populationen screenen sollte, habe ich zwei Landesbeispiele mitgebracht. Einerseits das Schilddrüsenkarzinom-Screening in Südkorea und andererseits das Melanom-Screening in Deutschland. In Südkorea gab es 1993 den Beginn eines Screenings auf Schilddrüsenkarzinom, der sich um 2000 dann flächendeckend, also das Programm ist flächendeckend um 2000 eingeführt worden. Es ist damals zu einem solchenartigen Anstieg der Inzidenz gekommen. Sie sehen hier die Grafik dazu, also 1993 haben sie das begonnen, um 2000 ist es flächendeckend geworden. Ein drastischer Anstieg an Schilddrüsenkarzinomen, allerdings die Mortalität ist da unten, die ist sogar ein bisschen angestiegen. Also wenn Sie so eine Kurve irgendwo sehen über Screening, dann müssen wirklich die Alarmglocken schrillen, das kann nicht funktionieren, da muss was schiefgelaufen sein. Im Endeffekt in den Guidelines steht drinnen, dass Schilddrüsenkarzinome unter 0,5 cm eigentlich keine Operationsindikation per se sind, außer bei Risikofaktoren und so weiter. Tatsache ist aber, dass in Südkorea über ein Viertel der Patienten, die eine Schilddrüsenresektion bekommen, einen Tumor unter 0,5 cm Größe haben. Schwierig. Außerdem gibt es noch Pathologiestudien in den letzten Jahren, das ist schon ein bisschen her, die beweisen, dass ein Drittel aller Patienten postmortem ein Mikrokarzinom in der Schilddrüse haben, das gar nicht wussten und das auch keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Damit ist es halt wirklich besser, das vielleicht wirklich nur bei Risikogruppen zu machen. Es gab dann in Deutschland 2003 bis 2004 in Schleswig-Holstein ein Melanom-Screening-Pilotprojekt. Da hat sich die Inzidenz an Melanom-Mortalitäten sozusagen ein bisschen gesenkt. Das war jetzt nicht signifikant, aber es war doch so, dass es dann ab 2008 flächendeckend in Deutschland durchgeführt wurde. Hier ist man dann allerdings drauf gekommen, dass die Inzidenz um 30% angestiegen ist und die Mortalität ist auch angestiegen. Da es leider bei diesem Screening keine Screening-Evaluation gab, weiß man jetzt auch die Ursachen-Wirkungsbeziehung nicht so wirklich. Und es gibt dieses Programm noch in Deutschland, aber man ist sich eigentlich nicht im Klaren, warum das jetzt in Schleswig-Holstein so ein bisschen funktioniert hat und in ganz Deutschland total nach hinten losgegangen ist. Also solche Screening-Methoden sind einfach noch nicht ausgereift und da muss man aufpassen. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, könnte man eigentlich sich denken, dass Samuel Schem in seiner Novelle The House of God recht hatte, als er gesagt hat, möglichst viel nichts für den Patienten zu tun, ist eigentlich das, womit man ihm den größten Benefit bringt. Ich möchte das eigentlich aus Sicht der Chirurgie beantworten, weil ich natürlich auch auf der Chirurgie arbeite. Die Chirurgie, wie auch die ganze Medizin, hat sich als primären Grundsatz einmal zum Ziel gesetzt, dem Patienten nicht zu schaden. Wollen wir alle. Die Benefits einer Operation müssen sein, die Verlängerung der Lebenszeit und oder die Verbesserung der Lebensqualität. Sind diese beiden Punkte nicht gegeben, handelt es sich um Overtreatment. Das heißt, Patienten, die früher sterben mit Operation als ohne Operation, sind überbehandelt. Und auch Patienten, die genauso lange leben mit Operation wie ohne Operation, mit der gleichen bzw. sogar einer herabgesetzten Lebensqualität, sind auch Fälle von Overtreatment. Das überhaupt das Schlimmste ist eine erhöhte Morbidität und vermehrte Komplikationen durch die Operation, das ist ganz eindeutig Overtreatment. Das Beispiel, das ich Ihnen dazu bringen möchte, ist die Axillardissektion beim Mammakarzinom. In den späten 90er Jahren hat sich die Axillardissektion beim Mammakarzinom als Standard etabliert. Patientinnen mit einem positiven Befund in der Brust wurden standardmäßig axillardissiziert. Es ist dann aber aufgefallen, dass die Patientinnen einfach ein sehr großes Nebenwirkungs- und Komplikationspotenzial haben. Die hatten das Lymphödem, den Lymphstau, Bewegungseinschränkungen, Funktionsverlust des Armes, wie auch immer. Es wurde dann untersucht, ob diese Axillardissektion im Prinzip einen Vorteil bringt und man ist drauf gekommen, dass sie das nicht tut, also hinsichtlich Überleben, Gesamtüberleben und Lebensqualität. Sie bringt sogar einen Nachteil. Damit ist man dazu übergegangen, nur noch den Sentinel zu biopsieren und die Axilla nicht mehr auszuräumen. Momentan, in den letzten 10 Jahren, stellt sich sogar die Frage, ob es überhaupt nötig ist, die Axillardissektion durchzuführen, wenn im Sentinel nur Mikrometastasen drin sind. Also wir gehen da wieder einen Trend weg von der Radikalität. Die onkologische Chirurgie ist im Prinzip eine große Herausforderung. Man muss sich immer überlegen, wie viel Chirurgie gerade richtig ist, was zu viel ist, wann man aufhören soll. Wer Overtreatment begeht, weiß es normalerweise eigentlich besser. Viele haben Angst davor, Nein zu sagen. Viele haben Angst davor, dem Patienten keine Alternativen mehr bieten zu können. Dazu muss ich aber sagen, die Chirurgie ist kein Alternativverfahren. Sie müssen sich gerade in der Palliativsituation und in der onkologischen Chirurgie sehr sicher sein und einen sehr geraden Weg einschlagen. Wenn Sie jetzt von dem Benefit der Operation für den Patienten nicht überzeugt sind, sollten Sie es lassen. Im palliativen Setting stellt man sich auch oft die Fragen, wo sind die Grenzen des Möglichen? Kann ich diese Durchmetastasierung noch irgendwie die Tumorlast einschränken? Kann ich da noch was machen? Oder soll ich überhaupt nichts machen? Und dann, wo beginnt das Undertreatment? Wo ist dann die suboptimale Patientenversorgung? Manchmal ist es für den Patienten besser, ein superradikales Vorgehen zu wählen. Bestes Beispiel ist ein durchmetastasiertes Pankreaskarzinom. Patient kommt im Ileus um 4 Uhr morgens in die Ambulanz. Da wird es natürlich sinnvoll sein, nur eine Stoma-Operation zu machen, um dem Patienten einen möglichst kurzen Eingriff zu machen, eine möglichst kurze Narkose und eine möglichst kleine Wunde. Ja, diesen Patienten kann man sowieso ad hoc in dieser Situation nicht heilen. Ja, damit muss man sich das überlegen. Was auch wichtig ist, wie auch meine Vorrednerin schon gesagt hat, die Erwartungen und an die Operationen, an das Outcome mit dem Patienten klären. Wenn die im Vorhinein wissen, dass das keine kurative Operation sein wird, sind die nachher dann auch viel bessere Dinge, weil sie den Benefit versuchen zu sehen und das hat schon sehr gute Auswirkungen auch. Das Ziel der palliativen Chirurgie ist im Prinzip das Schaffen bzw. Erhalten einer adäquaten Lebensqualität. Wichtig ist es hierbei, die Radikalität abzuwägen. An dieser Grafik sieht man, dass es eine Gratwanderung ist und eine Herausforderung, Patienten richtig zu helfen, ein Overtreatment zu vermeiden. Also eine Annäherung an die Grenze des Overtreatments ist meistens gut, bringt Fortschritt. Ein Überschreiten bringt dann meistens eigentlich Schaden für den Patienten. Ich habe jetzt noch ein paar Therapieformen neue Therapien für Sie mitgebracht, wo ich ein bisschen Ihre Meinung dazu hören möchte. Das eine ist eine neuartige Therapie für Magenausgangsstenose beim Karzinom. Also es sind zwei Varianten, sind ein bisschen ähnlich. Sie haben eine perioperative Mortalität von 55% bei Variante A und ein 5-Jahres-Überleben von 8% bei dieser Variante. Bei B ist es ein bisschen besser, da haben Sie nur 50% perioperative Mortalität. Allerdings das erste Jahr überlebt meist keiner. Ist das eine Therapie, die sich etablieren könnte? Sie ein bisschen Kopfschütteln. Wir befinden uns momentan im Jahr 1891 und die beiden Therapien sind Billroth 1 und 2. Billroth 2 ist, wie Sie wissen, eine Standardoperation geworden. Und damit ist eigentlich belegt, durch Overtreatment kann auch Fortschritt passieren. Ja, man kann revolutionär sein, wenn man sich aus dem Fenster lädt. Damals war das natürlich mit Ethik und so weiter etwas einfacher als heute. Aber es ist einfach so, dass Overtreatment sich über die Zeit verändert. Ein anderes Beispiel habe ich noch, das ist jetzt nicht ganz so historisch. 1960 ist eine neue Therapieform aufgekommen. Hier haben Sie zwar eine lange Operationsdauer, keine sichere Heilung, ein hohes Morbiditäts- und Komplikationsrisiko, aber ein 3-Jahres-Überleben von 50%. Eine zweite Therapieform, 1980, also das war ja quasi gestern, mit einer sehr langen Operationsdauer, mit einer sehr langen Rekonvaleszenzzeit. Die meisten Patienten verlassen die Intensivstation nicht mehr lebend. Eine vorübergehende Heilung für 5 Jahre, also nicht einmal dauerhaft. Und die letzten 30 Patienten haben es eigentlich nicht überlebt. Die Frage, ob sich diese Therapien durchsetzen werden, sie haben es bereits getan. Das sind die Daten von der Nieren- und von der Lungentransplantation 1960 und 80. Warum hat das jetzt damals nicht funktioniert? 1980 ist nicht so lange her und heute funktioniert das, sind wir so viel gescheiter geworden. Also die Chirurgie allein auf jeden Fall nicht, denn die Chirurgie ist nur ein Teil des Ganzen. Es ist das Ganze drumherum. Sie können die beste Operation machen, planen, wenn Sie das drumherum, die Intensivstation, das postoperative Handling, Komplikationsmanagement und Früherkennung von Komplikationen nicht haben, bringt Ihnen die beste Operation nichts. Die moderne Medizin kann einfach viel und will vor allem immer mehr. Und das ist genau der Punkt, wo man sich einfach die Frage stellen muss, wo sind die Grenzen des Möglichen und wo sind die Grenzen des Sinnvollen. Lösungsansätze dazu sind, es empfiehlt sich, eine verbesserte Evidenz für die Therapien zu schaffen, die wir durchführen. Optimal sind Scoring-Systeme, die versuchen anhand von verschiedenen Kriterien Patienten ansprechen auf Therapie und Outcome vorzuevaluieren und ein bisschen einzuschätzen. Es ist wichtig, das individuelle Risiko und die individuelle Prognose der Patienten verstärkt zu berücksichtigen. Sie kriegen dadurch eine Risikostratifizierung und können einfach einschätzen, was bringt dem Patienten jetzt in der Situation wirklich noch was. Die Erwartungen der Patienten zu berücksichtigen ist auch sehr wichtig. Will jetzt der Patient noch so eine Wahnsinnsoperation, bei der einfach die Chance relativ gering ist, dass er einen guten Benefit davon hat, oder will er eigentlich kein Spital mehr von Ihnen sehen? Und weniger invasiven Therapien sind manchmal einfach den Vorzug zu geben, wenn jetzt die Situation und die Rahmenbedingungen das auch erforderlich machen. Im Prinzip ist die Quintessenz daraus eine enge Indikationsstellung und patientenspezifische Therapie, wäre das Ziel, um Overtreatment möglichst zu vermeiden. Zusammenfassend möchte ich sagen, es ist ein schmaler Grat zwischen Overtreatment und suboptimaler Patientenverfügung, den wir jeden Tag zu gehen versuchen. Wir müssen versuchen, die Doppelfallen zu vermeiden auf diesem schmalen Grat. Was ich auch empfehlen kann, ist, dass man eine laufende Therapie immer wieder reevaluiert. Es kann immer sein, dass äußere Indikationen dazukommen, dass ein Patient, der nur ein Karzinom, also nur ein Primärtumor hat, plötzlich doch Metastasen hat und man einfach die Therapierichtung ändern muss. Und auch den Mut zu haben, eine bereits überlegte Therapie nochmal zu überdenken. Von chirurgischer Seite möchte ich nur sagen, dass Chirurgie einfach kein Alternativverfahren ist und dass der Benefit einer Operation für den Patienten immer klar gegeben sein muss. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.